Ja, herzlich willkommen zu unserem Future of Leadership Podcast heute. Und in dieser Session geht es um ein Thema, das von vielen unserer Gesprächspartner als eine der zentralen Lehren aus der Corona-Zeit genannt wurde. Und zwar um die Frage, wie wir es als Gesellschaft und auch als Wirtschaftssystem schaffen, nachhaltiger zu werden, krisenfester zu werden und ja in einem größeren Einklang mit unseren natürlichen Ressourcen zu leben. Unser heutiger Gast hat nach dem Studium der Wirtschaftsmathematik ein Jahrzehnt lang selber Wirtschaftspraxis gesammelt, bevor sie zurück in die akademische Welt ging. Seit 2014 ist sie Professorin für allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere für Beschaffung und Nachhaltigkeit an der Hochschule für Ökonomie und Management in Düsseldorf. Sie ist auch stellvertretende Kuratoriumsvorsitzende des Senatsinstituts für gemeinwohlorientierte Politik und Mitglied der Deutschen Gesellschaft des Club of Rome. Ja, und nebenberuflich arbeitet sie an vielen verschiedenen Projekten, unter anderem mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und mit ihr möchte ich heute insbesondere über Perspektiven für ein nachhaltiges Wirtschaftssystem sprechen. Guten Tag, Professor Estelle Herlin.
Guten Tag.
Ja, wenn Sie so beobachten, wie die Corona-Pandemie das aktuelle Weltgeschehen beeinflusst, welche Chancen und Risiken werden Ihnen da offenkundig aus Ihrer Perspektive?
Ich würde da gerne mit den Risiken beginnen, um dann mit was Positivem diese Frage zu beenden. Ich fange mal mit den allgemeinen Beobachtungen an, die sich natürlich alle in Risiken übersetzen. Das ist zum einen, dass die Wirtschaft massiv geschwächt ist, aktuell und zwar weltweit. Das Ganze ist in einem Tempo passiert, das sich vorher sicher niemand hätte vorstellen können. Dann kommt dazu, dass die Staaten sich massiv verschulden müssen, um zu versuchen, letztlich die Wirtschaft wieder zum Laufen zu bringen, das Ganze mit offenem Ausgang. Also diese Lage ist sicherlich für sich ein Risiko. Darin großes Risiko. Darin jetzt die Nachhaltigkeit. Da ist natürlich die Gefahr da, dass Nachhaltigkeitsanliegen, und zwar die verschiedensten, unter die Räder kommen. Da ist der Klimaschutz, wo man kurzfristig gedacht sagen könnte, Mensch, jetzt ist doch alles gut, die CO2-Emissionen gehen runter, es wird weniger geflogen, weniger Auto gefahren und das wirkt sich sicherlich kurzfristig positiv aus auf das Klima. Die Gefahr eines Rebounds, dass hinterher der Schuss wieder nach hinten losgeht, der ist aber auf jeden Fall da. Dann ein weiteres wichtiges Thema im Kontext Nachhaltigkeit ist ja auch Entwicklung. Also wie geht es dem Rest der Welt? Mhm. Was passiert in den Entwicklungs- und Schwellenländern? Und da ist es nicht nur der Entwicklungsminister, der sagt, dass nun aus einer Gesundheitskrise droht, eine Hungerkrise zu werden. Daraus wird die nächste große Flüchtlingskrise. Also da sind viele weitere Dinge am Horizont, die sich entwickeln können aus einem Thema, das ursprünglich nur in Anführungsstrichen ein Gesundheitsthema war.
Also es zeigt einfach mal wieder, dass es keine losgelösten Krisen gibt, sondern dass alles irgendwie miteinander vernetzt ist und es viele Dominoeffekte auch beinhaltet, ne?
Genau, genau. Und darin liegt dann vielleicht auch schon die Chance. Also die Chance, dass im Grunde die Erkenntnis, dass alles mit allem zusammenhängt, jetzt im Grunde sehr, sehr präsent wird, auch wahrscheinlich viel, viel mehr Menschen, als es vorher waren. Die Tatsache, dass globale Herausforderungen am Ende auch nur global und kooperativ gelöst werden können, auch das ist eine Erkenntnis aus der jetzigen Zeit. Und das ist natürlich eine Frage, die auch im Grunde für die Bekämpfung des Klimawandels oder eine Erkenntnis, die ganz wichtig ist. Mhm. Dann ist ein weiterer Punkt, dass vielen Menschen jetzt bewusst geworden ist, dass unser Wirtschaftssystem alles andere als ja, stabil ist, dass da vieles auf Kante genäht war und dass wir eben gerade keine Resilienz haben im System aktuell. Auch das ist jetzt ganz offenkundig geworden und dass eben nicht alles selbstverständlich ist, wie man es in den letzten Jahren oftmals glauben konnte.
Also so eine Chance, tatsächlich innezuhalten und zu reflektieren und mal bestehende Annahmen zu hinterfragen, das sehen Sie in der aktuellen Zeit.
Ja. So würde ich das beantworten. Ja. Das ist natürlich auch eine Perspektive, also dieses Innehalten und mal reflektieren, die sich nicht jeder erlauben kann. Also da muss man das, glaube ich, auch gleich wieder einschränken. Das Innehalten und zu sagen, mein Gott, ich bin eigentlich froh, dass wir gerade diese Ruhe haben. Das sind Gedanken, die kann man sich nur aus einer relativ ungefährdeten Position heraus machen. Diejenigen, die da wirklich in ihrer Existenz gefährdet sind, die werden diesen Gedanken nicht haben, sondern diejenigen, die Ruhe für eine Entlastung empfinden gegenüber einem Vorher, das dann vielleicht doch ein bisschen zu betriebsam war.
Ja, ich finde es auf jeden Fall momentan einfach auch sehr ambivalent. Ne? Einerseits ist ja genau, was Sie gesagt haben, die Berichterstattung über Corona, da ist die Welt ja auch so ein bisschen zusammengerückt. Man hat eben irgendwie real life gesehen, was passiert gerade in den USA, was passiert in Brasilien. Man hat wirklich gespürt, diese Pandemie springt von einem Land zum anderen. Und es haben ja auch viele Regierungen und viele Gesellschaften auch auf ähnliche Weise reagiert. Andererseits es sind natürlich dann auch wieder so nationalistische Tendenzen groß, also in den Vordergrund getreten, dass zum Beispiel Donald Trump gesagt hat, der WHO, der gebe ich kein Geld mehr, weil die agiert eh nur im Interesse Chinas, oder dass man wieder Grenzen geschlossen hat. Also es ist irgendwie auch so eine Zeit ambivalenter Gefühle, so nehme ich das momentan wahr.
Also das, was man erkennt, als das ist das, was wir brauchen würden, nämlich die globale Kooperation, ist gerade alles andere als selbstverständlich. Und ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit, dass es in die Richtung geht, die nimmt weltweit gesehen nicht zu. Da mag es kleine Fenster geben von Chancen. Und eine ist die Europäische Union, ganz sicher. Und da kommt jetzt, so hat es sich ergeben, die deutsche EU-Ratspräsidentschaft, die am 1.7. beginnt. Und da sind im Grunde sehr, sehr gute Ideen und Ansätze auch im Raum, was zu tun wäre als Europa. Ob sich das am Ende realisieren lässt, wird das nächste halbe Jahr zeigen. Und was da angestoßen werden wird und was da gelingen wird, wird sich zeigen, auch in einer Zeit, wo ja offensichtlich ist, dass selbst innerhalb der EU die Einigkeit über das gemeinsame oder über ein mögliches gemeinsames Vorgehen nicht da ist. Die Notwendigkeit wird, ich sag mal, auf Seiten der deutschen Politik sehr erkannt.
Das ist spannend, das war mir gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt, über die vielen Corona-News und so, dass tatsächlich jetzt die deutsche Ratspräsidentschaft beginnt. Das ist ja tatsächlich so ein Window of Opportunity vielleicht, für Deutschland da auch Akzente zu setzen, dass Europa aus den Erfahrungen jetzt auch lernt, die ja noch alle so frisch und präsent sind. Bevor wir da mal weiter diskutieren, können Sie denn kurz unseren Zuhörern mal sagen, was eigentlich so das Senatsinstitut für gemeinwohlorientierte Politik und die deutsche Gesellschaft des Club of Rome tun oder wie überhaupt auch ihre Verbindungen sind, wenn es um so einen politischen oder gesellschaftlichen Meinungsbildungsprozess geht.
Ja, die beiden Organisationen, die Sie gerade genannt haben, das sind zwei, für die ich mich engagiere. Da ist zum einen das gerade erwähnte Senatsinstitut, das ist letztlich oder steht unter dem Dach des Senats der Wirtschaft. Der Senat der Wirtschaft ist ein Verband, wirtschaftlicher Verband, das steckt im Namen drin, der sich einen gemeinwohlorientierten Politikdialog und eine ökologisch-soziale Marktwirtschaft auf die Fahne geschrieben hat. Das heißt, da geht es darum, wie können wir in der Kooperation zwischen Wirtschaft und Politik letztlich die Dinge zu einem Besseren wenden. Und da ist ganz stark der Gedanke, den ich auch jenseits von diesem Einzelbeispiel sehr, sehr schätze und dem ich sehr, sehr, sehr große, wirklich auch Potenziale beimesse, der Gedanke von Multiakteurspartnerschaften drin.
Also ist die Erkenntnis. So eine Konkurrenzveranstaltung zum Deutschen Industrie- und Handelskammertag oder was Ergänzendes? Also werden Unternehmen darin Mitglied in dem?
Es werden Personen tatsächlich Mitglied werden, Senatoren, genau, dann eben auf der Geschäftsführungsebene.
Genau. Und wie viel mit?
Parteienübergreifend ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Ansatz in dem Zusammenhang.
Und können Sie sagen, wie viele Unternehmer oder Unternehmen da schon sich engagieren im Senat der Wirtschaft?
Also das sind aktuell um die 600.
Okay, immerhin. Das ist ja schon mal eine gute Basis. Das ist ja schon eine relativ hohe Zahl.
Genau. Das ist der Senat. Die zweite Organisation ist die Deutsche Gesellschaft des Club of Rome, die Sie angesprochen hatten. Das zählt im Grunde in die Kategorie Nichtregierungsorganisation, also auch eine weite Kategorie Akteur, der ich im Grunde doch eine große Bedeutung beimesse jetzt in der Bewältigung der Herausforderungen, die da sind. Und Deutsche Gesellschaft des Club of Rome, da sollte man als erstes kurz den Club of Rome erwähnen. Das ist das internationale Dach, wo eine sicherlich sehr weitgehend bekannte Publikation Grenzen des Wachstums 1972 bekannt gemacht hat. Und worum geht es da? Also es geht da, also das ist im Grunde das, um es kurz rüberzubringen, was mir da auch das wichtige Anliegen ist, tatsächlich das Globale. Wir haben globale Herausforderungen. Wir müssen, wenn wir uns mit den Herausforderungen rund um Bevölkerungswachstum, Klima, Umwelt, Entwicklung beschäftigen, macht es im Grunde nur dann Sinn, wenn wir die Themen tatsächlich als Weltgemeinschaft angehen. Und diese globale Stimme darzustellen, das ist der Club of Rome. Und das ist in Deutschland dann die Deutsche Gesellschaft des Club of Rome.
Ja, ich fand das jetzt ganz spannend, weil letztes Jahr war für mich schon auch ein sehr, sehr interessantes Jahr. Ne? Da gab es ja diese Fridays for Future-Bewegung und mich hat es damals schon fasziniert, wie sozusagen eine junge Frau mit ihrer Initiative auch ein weltweites Movement ja immerhin mit Millionen Menschen in aller Herren Länder aktivieren konnte, die auch da, und das ist ja, finde ich, ermutigend, gesagt haben, hey, wir haben hier ein globales Problem, wir müssen das auch global lösen. Mhm. Jetzt ist natürlich dieses Thema Klimawandel durch Corona quasi aus allen Headlines irgendwie heruntergefallen und ist so ein bisschen auch vom Schirm des öffentlichen Radars verschwunden. Müssen wir uns da Sorgen machen oder glauben Sie, dass eben Corona eventuell sogar helfen kann, dass es auf einem anderen Level jetzt sozusagen wieder aktiviert wird?
Also müssen wir uns Sorgen um das Klima machen? Meine eindeutige Antwort darauf ist ja. Mhm. Ja, mit Ausrufungszeichen. Die Hauptbegründung ist für mich gar nicht, dass Fridays for Future jetzt ein bisschen in den Hintergrund oder doch sehr in den Hintergrund gerückt ist. Das ist nicht das zentrale Argument. Das ist sicherlich eine wichtige Bewegung, die ganz sicher Bewusstsein geschaffen hat bei viel, viel mehr Menschen, als es vorher der Fall war. Also insofern ist, glaube ich, für mich die große Rolle, Funktion von Fridays for Future das Thema Bewusstseinsmachung gewesen in der breiten Bevölkerung. Die Sorge ums Klima ist aber meines Erachtens losgelöst von Fridays for Future ja oder nein zu sehen. Es war schon vor Fridays for Future und in der Klarheit ist es in der Öffentlichkeit selten thematisiert. Es war schon vorher klar, dass der Pariser Klimavertrag das Problem bei weitem nicht lösen wird. Also ja, es gibt einen Vertrag seit 2015. Das ist sicherlich besser als gar keinen Vertrag. Aber wenn man sich das anschaut, dann ist es ein Vertrag, bei dem auf der einen Seite gesagt wird, wir wollen alle das 2-Grad-Ziel erreichen miteinander, vielleicht sogar noch 1,5 Grad, also noch was Komplizierteres. Die Zusagen, die Staaten der Welt gemacht haben, die alle freiwillig sind, reichen aber selbst bei Erfüllung, bei Einhaltung nicht aus, um dieses 2-Grad-Ziel zu erreichen. Mhm. So, das heißt, da klafft eine Lücke. Und die Staaten haben sich im Grunde nicht getraut, im Grunde mehr zuzusagen. So, jetzt hat sich die Lage der Staaten nochmals verschlechtert. Ich sprach davon Verschuldung der Staaten und so weiter. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Finanzierungslücke, die unter anderem ein Grund dafür ist, dass die Staaten sich nicht mehr trauen, die Frage, wer soll denn das Geld aufbringen für diese globale Energiewende, die es braucht, ist jetzt noch weniger da als vorher. Und der Umbau des Energiesystems, um den es ja am Ende geht. Mhm. Klima ist ja gleichzeitig eine Frage von Energie und das ist nicht so ein nebensächliches Umweltthema, sondern es geht zentral um Energie und damit um die Frage von Wohlstand. Mhm. Wer das finanzieren soll weltweit, ist in den Sternen. Mhm.
Also das heißt, Sie sagen, klar, Fridays for Future hat viele Menschen im Prinzip nochmal aufmerksam gemacht, aber das ist nicht, was die großen Probleme löst. Die großen Probleme müssen eigentlich schon Regierungen lösen, die tatsächlich Mechanismen beschließen, dass große Summen Geld dahin fließt, wo es auch den größten Nutzen bringt und dass dieser Wandel von der fossilen Wirtschaft in eine regenerative Energieversorgung gelingt. Habe ich das richtig verstanden?
In Teilen. Regierung in Kooperation mit dem Privatsektor. Mhm. Mit den Unternehmen letztlich. Ich glaube, das wird immer, immer klarer. Und jetzt nach Corona noch mal mehr klarer. Die Regierung alleine, das hat der Pariser Klimavertrag schon gezeigt, werden es alleine nicht schaffen. Die haben ja schon gesagt, was sie beitragen können. Das steht auf Papier, soll zwar nachgebessert werden, in regelmäßigen Abständen. Das wird aber niemals das komplett ausreichen. Das heißt, wenn man sich umschaut, wer bleibt denn da noch? Dann sind das die Unternehmen. Dann sind es die Unternehmen, diejenigen, die noch handlungsfähig sind, die leistungsfähig sind, die nicht gerade mit der Insolvenz oder gegen die Insolvenz kämpfen, dass diejenigen erkennen, wir sind diejenigen, die da in die Bresche springen müssen. Und da gucken, dass wir beitragen. Und das ist ja etwas, was heute auch schon passiert. Also es gibt viele Unternehmen, die weit über das gesetzlich Verpflichtende hinaus sich für Klimaschutz engagieren, auch für internationalen Klimaschutz engagieren. Die sagen, wir nehmen freiwillig Geld in die Hand und sorgen dafür, dass wir an dieser weltweiten Klimabilanz, und das ist die einzige, die am Ende relevant ist und nicht die deutsche, tragen dazu bei, dass wir da weiterkommen. Und da kann man, jetzt fange ich mal außerhalb von Deutschland an, das Unternehmen Microsoft, das als erstes angekündigt hat, wir werden alle unsere Emissionen seit Firmengründung in den 70er Jahren kompensieren. So, nehmen dafür Geld in die Hand und sorgen dafür, dass es Projekte gibt, die diese positive Klimawirkung erzielen. Das ist Aufforstung, das ist Förderung von erneuerbaren Energien in Entwicklungs- und Schwellenländern, das ist Regenwalderhalt, ja, denn auch da bleibt CO2 gebunden, das ansonsten freigesetzt würde, wenn man abholzen und abfackeln würde. So, solche Unternehmen, Microsoft, dann gibt es ein Unternehmen Bosch in Deutschland, Industriekonzern, große CO2-Bilanz, die in diesem Jahr freiwillig klimaneutral sind. Natürlich auch durch diesen Ansatz der Kompensation, aber da werden große Summen in die Hand genommen und freiwillig eingesetzt. Und ich könnte jetzt die Liste fortsetzen an Unternehmen, die in diese Richtung gehen.
Und glauben Sie, dass das wirklich nur mit Freiwilligkeit funktioniert oder wäre da nicht zum Beispiel seitens der Gesetzgebung oder internationaler Governance wichtig, dass man zum Beispiel sich auf einen weltweiten CO2-Preis einigt, einfach damit solche Unternehmen das auch gegenüber den Aktionären und den Stakeholdern besser rechtfertigen können?
Also da ist ganz viel Konjunktiv in dem, was Sie sagen. Wäre es nicht besser, wenn wir würden? Ja, natürlich. Ja. Ja. Die Antwort darauf ist eindeutig ja. Das wäre die bessere Lösung. Es wäre ein weltweites Cap-and-Trade-System schon vor Jahren eingeführt, die bessere Lösung gewesen. Das haben wir aber alles nicht. Mhm. Wir haben eine Realität, die ganz anders aussieht, wo es extrem unwahrscheinlich ist, dass es diesen globalen CO2-Preis jemals geben wird. Also da ist auch die Politik mit verschiedenen Dilemmata konfrontiert, struktureller Art, selbst wenn es sicherlich in der Politik Akteure gibt, die genau das wollen würden. Aber der Weg dahin, der ist...
Sie haben ja gesagt, am Anfang unseres Gesprächs, dass die Europäische Union vielleicht da eine Chance bietet. Und letztes Jahr hat ja auch Frau von der Leyen da einen großen europäischen Green Deal angekündigt, der mir jetzt im Detail nicht ganz transparent ist. Da wurde dann auch gesagt, das ist auch ein bisschen schön gerechnet, weil ohnehin vorhandene Budgets da rein und rausgerechnet werden. Was würden Sie denn zu der Konzeption sagen? Glauben Sie, dass das wirklich einen großen Impuls in die richtige Richtung geben kann, was die Europäische Kommission da vorhat?
Das sind große Fragen. Der Green New Deal ist auf jeden Fall ein guter Ansatz. Der grundsätzlich dahinterstehende Ansatz, wir versuchen, die Ökonomie umzubauen hin zu mehr Nachhaltigkeit und sind bereit, als Politik diesen Prozess zu unterstützen, letztlich Unternehmen zu fördern, die in diese Richtung gehen, ist sicherlich korrekt. Die Erwartungshaltung, und so ist es ja formuliert in vielen offiziellen Papieren, dass wenn man diesen Weg geht, diesen Weg des Umbaus, der ja nie ein einfacher ist, zu sagen, anschließend stehen per Definition und auf jeden Fall mehr Arbeitsplätze, mehr Wohlstand und so weiter, das ist keinesfalls gesichert. So, das heißt, das ist kein Selbstläufer. Das spricht noch immer nicht dagegen, das zu tun und es zu versuchen. Aber es ist auch hier meines Erachtens der Fokus, obwohl jetzt schon europäisch gedacht, das immer noch zu eng. Also jetzt weite ich mal den Blick in Richtung Süden, in Richtung Afrika. Das ist der europäische Nachbarkontinent. Das ist einer der wenigen Blöcke, Kontinenten, die weder, ich sag mal, irgendwo relativ frei und unabhängig davon sind. Eine Kooperation mit Afrika, und auch da hat es aus der politischen Seite ja verschiedene Ansätze aus verschiedenen Ministerien gegeben. Marshallplan mit Afrika, Compact with Africa und so weiter. Wir gehen die Themen gemeinsam an und suchen Win-Win-Situationen für Europa und Afrika, zum Beispiel in der Energieerzeugung. Also erneuerbare Energien aus den Wüsten, aus den Sonnenwüsten, wo die erneuerbare Energie, die wir auf jeden Fall in großen Mengen brauchen werden, preiswert verfügbar ist. Wir denken auch eine Wasserstoffstrategie, nicht nur deutsch, nicht nur europäisch, sondern auch über die Grenzen hinweg. Und wir sind wieder beim Internationalen.
Aber es gab ja schon mal dieses Projekt Desert Tech, das, da weiß ich, vor 20 Jahren, als ich studiert habe, wurde es so als ein großes Vorzeigeprojekt präsentiert. Und das ist ja, glaube ich, im Wesentlichen dann einfach an der ganzen Bürokratie gescheitert, an den vielen verschiedenen Gebietskörperschaften und rechtlichen Institutionen, die da eingebunden waren, und dadurch, dass man einfach die verschiedenen Entscheidungsmechanismen nicht übereinander gebracht hat. Ist da vielleicht dann auch tatsächlich das, was Sie sagen, ein Lösungsansatz, dass man da mehr auf wirtschaftliche Anreize setzt und guckt, dass man die Gesetze und eigentlich das, was schon ganz gut funktioniert auf internationaler Ebene, nämlich die wirtschaftliche Zusammenarbeit, dass man da die Impulse setzt? Oder was sagen Sie da, was da der richtige Hebel wäre, um nicht so ein Desert Tech 2 zu erleben?
Ne? Ja, also nochmal zurückgeschaut. Kann man ja sagen, dass letztlich dieser Versuch Desert Tech 1.0 letztlich an einem, wenn man so möchte, nicht tarifären Handelshemmnis gescheitert ist. Es gab im Grunde diejenigen, die nicht wollten, dass es erneuerbaren Strom von außerhalb von Deutschland gibt. Und es wurde letztlich der heimische produzierte Strom bevorzugt. Mhm. EEG und so weiter. So. Jetzt stellen wir fest, heute, es gibt jetzt eine Wasserstoffstrategie. Wasserstoff entsteht auch nur, wenn es ganz viel erneuerbare Energie gibt, und zwar richtig viel erneuerbare Energie. Jetzt stellen wir fest, wir werden, egal wie wir es drehen und wenden, die Menge an erneuerbarem Strom, den wir bräuchten, wenn wir wirklich eine Vollelektrifizierung haben wollen würden, niemals aus Deutschland bekommen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. So. Das heißt, selbst diejenigen, die alles elektrifizieren wollen, und da stelle ich in Frage, dass das die richtige Lösung ist, selbst die müssen im Grunde sich irgendwann anfangen zu überlegen, wo soll der denn herkommen, dieser Strom? Zu erträglichen Kosten. Und dann nochmal, selbst wenn denn dieses Experiment Deutschland gelingen würde, haben wir damit nicht das Problem gelöst, weil wir nicht in Deutschland werden die Welt retten können. Wir brauchen eine Lösung, die tatsächlich Rollout-fähig ist, um es mal in der SAP-Sprache zu sagen. Also ohne Rollout-Fähigkeit haben wir keine Chance. Und das, was wir hier gerade bauen, ist nicht Rollout-fähig in die Welt. Mhm. weil die Voraussetzungen finanziell, infrastrukturell etc. gar nicht da sind, um das, was wir hier gerade versuchen umzusetzen, an anderen Stellen der Welt, wo die Voraussetzungen viel, viel schlechter sind, umzusetzen. Also auch da wirklich komplett neue Lösungen, die auch unabhängig sind von einer heute schon bestehenden Infrastruktur, die ausgebaut wird.
Aber das heißt, das erfordert ja schon einfach deutlich mehr internationale Zusammenarbeit, ne? Auch auf politischer Ebene wahrscheinlich. Ne? Mhm. Aber ich habe jetzt zum Beispiel gelesen, dass tatsächlich in Saudi-Arabien, dass die unter Hochdruck daran arbeiten, diese Alternativen, also mit Solarenergie und Wasserstoff, mhm, alternative Fuels herzustellen. Sowas wäre dann ja wahrscheinlich sinnvoll, wenn das auch eine EU dann letztendlich unterstützen würde, oder?
Genau. Auch das liegt ja vor, also da gibt es Papiere dazu. Es gibt auch eine europäische Wasserstoffstrategie. Es gibt Dinge, die da sind. Das ist dann im Grunde die europäische Wasserstoffstrategie in Europa. Und so ein kleines Anhängsel ist dann ja, wir müssen das auch weltweit denken. So, und dieses kleine Anhängsel, was da auch in der deutschen Wasserstoffstrategie ja da ist, den Teil, den größer zu machen, wäre meines Erachtens ein großer Lösungsbaustein.
Aber bräuchte man dann nicht in Zukunft gerade mehr so internationale Organisationen wie die WHO oder die UN letztendlich, die das koordinieren? Also, weil wer soll es denn machen? Also man braucht ja irgendwo eine Governance. Man braucht ja irgendjemand, der die Visionen in die Länder trägt und die verschiedenen Akteure mobilisiert.
Natürlich kommt der Politik eine Rolle zu. Das Thema Regulierung ist und wird immer wichtig bleiben. Werden diese synthetischen Kraftstoffe als klimaneutral anerkannt in der europäischen Regulierung, ja oder nein? Aktuell werden sie das nicht. Da sind nur die Elektroautos klimaneutral, obwohl sie es gar nicht sind. So. Und das gestaltet natürlich, das setzt natürlich Anreize. Für die Automobilindustrie zu sagen, wir haben hier die Flottenwerte, wie können wir die erreichen, indem wir Elektroautos auf den Markt bringen. Wenn das der einzige Weg ist und ansonsten Millionenstrafen drohen, Milliardstrafen drohen, ist doch klar, was passiert. Also die Anreize sind und bleiben wichtig. Mhm. Und diese Anreize klug zu setzen und klug zu gestalten, das wiederum hinzubekommen, ist meines Erachtens wieder ein Feld, wo in Zukunft auch die Unternehmen ihren Beitrag dazu leisten werden müssen. Nicht im Sinne von einem Lobbying. Ich versuche bei die Politik so zu beeinflussen, dass es zu meinen Gunsten ist, sondern nein, ich versuche die Politik so zu beeinflussen, ist schon falsch, im Grunde so zu unterstützen, dass eine Regulierung entstehen kann im Sinne der Nachhaltigkeit, die wir heute nicht haben.
Mhm. Aber sind Sie der Meinung, dass die deutschen Unternehmen in ihrer Masse das wirklich schon ernst nehmen mit der Nachhaltigkeit? Mhm. Also ich habe den Eindruck, dass in vielen großen Konzernen gibt es irgendwo natürlich eine kleine Stabsabteilung oder in fast allen Jahresberichten ist inzwischen natürlich ein Kapitel zum Thema Nachhaltigkeit. Da kümmern sich dann irgendwie 5 Leute drum. Aber wäre es nicht eigentlich Zeit, dass das Thema wirklich zum essentiellen Teil der Unternehmensstrategie wird? Und da, Sie haben vorher Robert Bosch angesprochen, die haben natürlich den Vorteil, dass sie eine Stiftung sind, dass sie nicht jedes Quartal irgendwelche Zahlen vorlegen müssen und an den Aktienmärkten im ungünstigsten Fall Achterbahn fahren, wie wir das momentan bei manchen Unternehmen sehen, wie der Lufthansa oder so. Mhm. Also was... Wie sehen Sie da den Ansatz, dass man tatsächlich es schafft, dass das Thema auch in die Vorstandsetagen kommt und da ein dauerhafter Punkt auf der Agenda bleibt?
Also die erste Frage ist das Thema bei der Masse der Unternehmen als ein ernstes Thema angekommen? Also bei der Masse der Unternehmen, da würde ich sagen, nein. Ist es bei vielen Unternehmen als ernstes Thema angekommen? Ja. Mhm. wenn man da mal sich einzelne rauspickt, es ist inzwischen wirklich mehr als die Stabsabteilung, wo ich sag mal im Rahmen von Marketing und Communication auch ein Nachhaltigkeitsbericht entsteht. Das gibt es nach wie vor auch. Ich sag mal, dann ist der Begriff des Greenwashing nicht weit weg. Das ist mir absolut bekannt. Es gibt aber ganz sicherlich auch diejenigen, die das Thema Nachhaltigkeit wirklich ernsthaft in ihre Strategie integrieren und letztlich alles Operative daraus ableiten. Jetzt nehme ich nur ein Beispiel, weil das im Grunde mir gerade präsent im Kopf ist, weil ich das im Grunde vor einer Weile mit Studenten diskutiert, aber da gibt es weitere. Evonik. Der aktuelle Nachhaltigkeitsbericht von Evonik ist tatsächlich ein Blickwert, also sind gut 100 Seiten, wo das Unternehmen, sag mal, beginnend mit einem Vorwort des Vorstandes beginnt und sagt, wir haben es hier mit einer ernsten Herausforderung zu tun und das ist, was Evonik, ich sag mal, im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit, im Rahmen seiner Verantwortung zu diesem Thema beiträgt. So. Und dann wird tatsächlich geschaut im Rahmen des Berichtes, was sind denn unsere Umweltwirkungen von Evonik auf der Input-Seite und auf der Output-Seite? Und da wird sogar monetarisiert. Also da wird begonnen, bisher externalisierte Kosten zu internalisieren. Da ist ein Unternehmen, das hat einen internen CO2-Preis. Wir sprachen gerade drüber, den gibt's weltweit nicht. Evonik hat gesagt, wir setzen uns intern einen CO2-Preis und sämtliche Entscheidungen über neue Produkte, neue Prozesse, Projekte werden getroffen unter Berücksichtigung eben auch dieses internen CO2-Preises, der natürlich so manche Entscheidung anders aussehen lässt, als wenn es diesen internen CO2-Preis nicht gegeben hätte.
Ja, ich glaube, das ist ganz essentiell, ne?
Oder noch ein Thema, die Nachhaltigkeitsberichterstattung entwickelt sich ja auch fort. Und es ist gerade in Entstehung noch nicht verpflichtend, im Grunde ein sogenannter TCFD-Index. TCFD ist die Task Force on Climate-Related Financial Disclosure. Das heißt, da sind die Unternehmen oder könnte in Zukunft es kommen, dass die Unternehmen angehalten sind, zu berichten, wie sie dem Klimawandel begegnen und was sie tun. Wie haben sie das Thema in der Organisation verankert? Wer ist da zuständig? Was sind die Maßnahmen und so weiter? Das im Nachhaltigkeitsbericht letztlich der Öffentlichkeit, unter anderem den Kapitalmärkten, den Investoren zur Verfügung zu stellen als Information. Das ist, was wir tun. Wir sind uns des Themas bewusst. Wir haben uns dieses Risikos angenommen. Ich sag mal nicht diesem Weltretter-Thema Klimawandel, sondern diesem ökonomischen Risiko Klimawandel. So, und damit gehen wir um. Und da versuchen wir dazu beizutragen, dass im Grunde das wenigstens mal gemildert wird. Und wir versuchen uns anzupassen und Prozesse, Geschäftsmodelle etc. zu entwickeln, die da auch zukünftig noch Bestand haben. So, und plötzlich ist, also wenn man das so angeht, dann hat man plötzlich das Phänomen, dass das Thema ökonomisch relevant wird, und zwar sehr ökonomisch relevant. Und dann sind wir nicht, ich bin nicht in der Greenwashing-Facette, wir machen das, weil es mittlerweile zum guten Ton gehört, sondern wir machen das, weil wir wirklich ein Problem haben.
Ich fand jetzt ja auch in der Corona-Zeit interessant, auch im Gespräch mit vielen Leuten, da hat man ja gesehen, dass dann doch, wenn man mal zur Ruhe kommt, einige der Dinge, die am allerwertvollsten im Leben sind, gar nichts kosten, wie zum Beispiel Natur, Baden am See, mit Freunden zusammen sein. Auf der anderen Seite haben wir eine Wirtschaft, die lebt davon, zu verkaufen, den Konsum zu stimulieren. Sie haben selber gesagt, jetzt verschulden wir uns wieder in Billionenhöhe. Die künftigen Generationen müssen das irgendwie zurückzahlen. Der wesentliche Treiber, um das zurückzuzahlen, ist Wirtschaftswachstum. Und dann ist es für ein Unternehmen zum Teil eben attraktiver, ein SUV zu bauen, der viele PS hat, weil man den deutlich teurer verkaufen kann, als zum Beispiel einen energiesparenden Kleinwagen, einfach weil die Produktionskosten und so gar nicht so viel geringer sind wie das, was man an mehr verdienen kann, wenn man so ein Statussymbol verkauft. Was sagen Sie da Ihren Studenten? Also Sehen Sie irgendwie eine Chance oder haben Sie eine Vision, wie man aus diesem Kreislauf des Turbokapitalismus rauskommt und wie sehr für Sie persönlich so eine Vision einer nachhaltigen Wirtschaft aus? Und zwar nicht nur von der Produktionsseite, sondern muss sich doch auch irgendwie was am Konsum, an der Einstellung der Menschen ändern, oder? Also da muss auch ein Wertewandel stattfinden, oder sehen Sie das gar nicht so?
Also das ist jetzt eine sehr mehrdimensionale Frage. Ich hatte am Anfang den Eindruck...
Ich stelle immer eine Frage, die eigentlich mindestens 5 Fragen sind. Das ist...
Ich hatte am Anfang den Eindruck, dass Sie auf das Problem des Phänomens, dass heute noch immer sehr, sehr viele Kosten externalisiert werden, also insbesondere ökologische und soziale, weshalb sich die Nicht-Nachhaltigkeit an vielen Stellen rechnet. Mhm. Einfaches Beispiel, es rechnet sich, in Bangladesch Kleidung produzieren zu lassen. Warum? Weil im Grunde dort die ökologischen und sozialen Standards so niedrig sind, dass eben dort tatsächlich die Dinge nichts kosten. Das heißt, die negativen Schäden, die lagern wir einfach aus. Mhm. Das ist nur ein Beispiel. So, das heißt, es rechnet sich dieses Vorgehen. Und in einem marktwirtschaftlichen System, wo es den Wettbewerb gibt, da ist es nicht wirklich überraschend, dass dann das passiert, weil es ja im Rahmen des Zulässigen ist. Und dann wird an die Verantwortung der Unternehmen appelliert, das anders zu machen. So, dann wird es natürlich auch für die Unternehmen schwierig im Wettbewerbsumfeld. Und es ist immer die Frage, wie weit kommen wir über die Freiwilligkeit? Wie weit kann man da kommen, wenn man das Ganze über die freiwillige Einsicht der Unternehmen und die freiwillige Verantwortungsnahme macht? So, das heißt, jetzt bin ich immer noch beim System. Also ich bleibe dabei, das System ist das Entscheidende. Natürlich sind auch die Konsumenten wichtig. Mhm. Aber das Thema Nachhaltigkeit ist meines Erachtens nicht individualisierbar. Mhm. Das sind notwendige, also das Beitun des Einzelnen sind notwendige Beiträge, aber nicht hinreichend. Also wenn man das mal so ein bisschen mathematisch versuchen darf zu erklären. Das Zünglein an der Waage ist woanders. Ich könnte mir vorstellen, dass die Unternehmen dieses Zünglein an der Waage sein könnten, wenn da kluge Kooperationen in Breite die Erkenntnis, wir müssen was tun, wir müssen das Ruder mithelfen rumzureißen, wenn das da ist. Das glaube ich sehr wohl. Die Konsumenten können mit ihrem Konsumverhalten beeinflussen, was die Unternehmen tun und was sie nicht tun.
Also das, was ich schon beobachte, ist natürlich, und das ist vielleicht einer der Vorteile, obwohl ich nicht so ein großer Freund von Social Media und so weiter bin, aber dass das Thema Nachhaltigkeit schon reputationsbildend wird und dass Unternehmen inzwischen Angst haben müssen, dass wenn irgendwie rauskommt, dass in Bangladesch oder eben auf einem Schlachthof oder wo auch immer Verhältnisse herrschen, die einfach die Menschen nicht mehr mit diesem Ideal in Einklang bringen, dass sie dann tatsächlich auch in existenzielle Absatzprobleme geraten können. Und das ist vielleicht ganz gut, diese zunehmende Transparenz.
Ne? Absolut. Also da passieren gerade Dinge, die also auch wieder also augenöffnend sind, die vorher so nicht waren. Und das ganze Thema der Fleischindustrie ist da natürlich ein Beispiel. Trotzdem, dass es so ist, ist ja nicht Zufall, sondern ist im Grunde auch eine Folge eines Systems. Und ist eine Folge eines Systems, das möchte, dass günstig Lebensmittel produziert werden. Und wenn das plötzlich wegfällt, die alternative Lösung, und das gilt ja nicht, Fleisch ist nur das im Moment extreme Beispiel, das gilt aber für andere Lebensmittel genauso und darunter leiden dann die Bauern. Das wissen wir ja auch. Dieses System umzubauen, ist am Ende dann wieder eine Frage der Rahmenbedingungen. Kann der Landwirt, kann und auch der Fleischerzeuger, kann der unter den Rahmenbedingungen, wie sie sind, und nicht nur in Deutschland, ich sag mal in der vielleicht kleinen, heilen Welt, selbst da ist sie es nicht, in einem weltweiten System dieses andere ökonomisch durchsetzen und damit erfolgreich sein und nicht nur in einer Nische. Also nicht nur für diejenigen, die es sich erlauben können, das Biofleisch etc. zu kaufen. Das wird eine Insellösung bleiben. Die Frage ist, wie bringen wir die Verhältnisse für die große, breite Masse auch in Ordnung? Sonst wird es keine Nachhaltigkeit sein. Das ist dann Nachhaltigkeit als Wohlfühlthema. Na, das sind diejenigen, die sagen, ach, über die wir vorhin gesprochen haben, Mensch, jetzt haben wir aber ein bisschen weniger Stress als vorher und das ist jetzt endlich die Entschleunigung und jetzt können wir auch Biofleisch kaufen. Das ist im Grunde alles eine Gruppe der Bevölkerung und es ist gut, dass
die
können Prozesse anstoßen. Und die können dafür sorgen, dass es solche Unternehmen und solche Anbieter gibt, die eben im Grunde diese nachhaltigen Produkte dann auch herstellen. Und dass es sie auf dem Markt gibt und dass es die Abnehmer gibt. Und dass diese zeigen könnten, was machbar wäre. Um vielleicht dann zu erreichen, dass im Grunde die Standards, die dort eingehalten werden, irgendwann auch in Breite da sind. So, also als Trendsetter, als Pionier, das würde gehen. So, dann kommt aber wieder der entscheidende Schritt. Ist das eine Lösung, die extendierbar ist auf die Welt, auf die Gesamtbevölkerung? Und da kommt das System wieder ins Spiel, immer.
Und wie sähe denn für Sie so eine perfekte Welt aus? Also wenn Sie nachts im Bett liegen und von einer schönen Zukunft träumen, damit Sie besser einschlafen können, was haben Sie da für Ideale oder was finden Sie aus Ihrer Sicht da die wichtigsten Hebel, um tatsächlich diesem Ziel näher zu kommen?
Ja, also eine ganz wichtige Facette, die Erkenntnis, wir werden als Individuum und als einzelnes Land die Herausforderungen nicht bewältigen können. Das heißt, wir müssen leider auf diese kompliziertere Ebene gehen, international und eben tatsächlich die Regulierung. Da kommt das Thema Internalisierung von externen Kosten wieder ins Spiel. Da muss was passieren, sonst wird es für die Akteure im Wettbewerb schwierig, in der Welt des Freiwilligen wirklich der entscheidende Hebel zu sein. Dann ist mir ein Anliegen, dass sehr viel mehr der Fokus sein sollte auf Positivformulierung. Was müsste denn geschehen? Was müssten wir denn tun? Und nicht die Verbotskultur. Denn auch die Verbotskultur ist auf den Rest der Welt nicht extendierbar. Wenn man sowieso schon wenig tut, ja, und ich spreche von den Menschen in Entwicklungsländern, deren Handlungsradius dessen, das, was man reduzieren könnte, da ist nichts zu reduzieren. Da braucht es nicht noch weitergehende Verbote, sondern da braucht es die Ermöglichung. Und nur wenn dort Ermöglichung gelingt, Ermöglichung ökonomisch, aber im Einklang mit im Grunde den Ressourcenknappheiten, mit den Anforderungen des Klimawandels und so weiter, wenn es gelingt, so etwas zu finden, hat letztlich das Thema Nachhaltigkeit eine Chance, denn es ist letztlich eine Systemfrage weltweit.
Ich meine, letztendlich ist es ja auch verrückt. Ich glaube, Afrika hat ja auch quasi keinen negativen CO2-Abdruck oder zumindest sehr gering. Und eigentlich müsste aber Afrika sehr viel dazu beitragen, unsere globalen Klimaprobleme zu lösen, ne?
Richtig. Also das ist auch nochmal ein sehr schöner Gedanke. Also danke, dass Sie das ansprechen. Unter Umwelt- und Klimaschutzfragen sind die Afrikaner gerade die Vorbilder. Mhm. Die haben nämlich praktisch keine CO2-Bilanz, CO2-Fußabdruck. Die haben auch einen sehr geringen ökologischen Fußabdruck. Warum? Weil sie letztlich keine Ressourcen verbrauchen, nicht fliegen etc. Warum? Weil letztlich die finanziellen Mittel gar nicht da sind. Während wir uns ja gerne als die Guten darstellen. Also wir zeigen jetzt der Welt, wie es geht, und haben aber selber einen CO2-Ausstoß von 11 Tonnen pro Kopf. Aber wir produzieren gerade das Muster für die Welt und dann sollen das alle anderen nachmachen. Also da sind meines Erachtens auch so einige grundfalsche
kolonialistisches Denken, ne?
Wie bitte?
Es ist noch so ein bisschen kolonialistisches Denken auch irgendwie, ne?
Von wem?
Ja, von uns. Also dass man irgendwie immer meint, von uns gehen sozusagen die guten Lösungen aus und wir wissen, wie die Probleme dieser Welt zu lösen sind in den europäischen Ländern.
Ja, ja. Genau. Ja, nochmal ausgerechnet, wie sähe denn eine Lösung aus? Also ich möchte auch nochmal, das fasst vielleicht auch einige der Themen, die ich angesprochen hatte, nochmal zusammen als, was ist denn jetzt konkret eine Möglichkeit? Und natürlich ist nicht das der alleinige, einzige Lösungsbaustein, dass ich da nicht falsch verstanden werde. Aber Zurückkommend auf das Freiwillige, zurückkommend auf, wir brauchen die Unternehmen, zurückkommend auf, wir müssen das Thema international denken, möchte ich einmal die Allianz für Entwicklung und Klima erwähnen. Das ist eine, wie vorhin schon mal erwähnte, Multiakteurspartnerschaft, mit sich eine Initiative, die vom BMZ, vom Entwicklungsministerium, gegründet wurde vor 2 Jahren, wo es darum geht, nicht staatliche Akteure, und das sind die Unternehmen, Privatpersonen, es können gerne auch Fußballvereine sein, diese dazu zu motivieren, freiwillig internationalen Klimaschutz und Entwicklung zu fördern. Also letztlich 2 Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Wie? Indem in Entwicklungs- und Schwellenländern Projekte ermöglicht werden, die eine positive Klimawirkung haben auf der einen Seite und auf der anderen Seite Entwicklung fördern. Das Ganze passiert heute ganz oft im Kontext dieses Themas CO2-Kompensation, über das wir vorhin schon sprachen. Aber der Charme aller dieser Projekte ist, dass man, sag mal, in diesen Kontexten zeigen kann, das, was passieren müsste, in einem noch viel, viel größeren Ausmaß. Wir müssen es irgendwo schaffen, dass wir diesen Zielkonflikt, dieses Dilemma zwischen wir brauchen auf der einen Seite den Umwelt- und den Klimaschutz und auf der anderen Seite Entwicklung, dass wir das überwinden und dass wir diese beiden Themen mit Synergien angehen. Und das passiert in all den Projekten, die, ich sag mal, im Kontext oder in die Allianz versucht zu befördern. Und das kann der Regenwalderhalt sein, das kann das Thema Aufforstung sein, das können erneuerbare Energien sein, das können Landwirtschaftsprojekte sein. Das ist jetzt auch mal ein Gedanke, der gar nicht da war. Wenn man die Landwirtschaft so umbaut, dass die Böden zu CO2 speichern werden und die Landwirte dafür bezahlt werden, dass sie das CO2 wieder in die Böden bringen und damit eine Einnahmequelle haben, entsteht gleichzeitig der Klimaschutz, da ist der Boden der CO2-Staubsauger. Gleichzeitig entstehen Arbeitsplätze, tragen wir bei zu Ernährungssicherung und diversen weiteren Zielen der Nachhaltigkeitsagenda der Vereinten Nationen. Solche Ansätze zu fahren.
Und darf ich nochmal fragen, diese Allianz für Entwicklung und Klima, ist es wie ein großer Fonds? Also wer sucht diese Projekte aus? Gibt es da irgendwie eine Evidenzzentrale, die auch sicherstellt, dass das Geld nicht in irgendwelche Villen fließt oder große Autos, sondern tatsächlich in den Umweltschutz?
Ja, also gibt es eine Evidenzzentrale? Ja, diese Evidenzzentrale, die heißt nicht so, aber im Prinzip gibt es sie. Die Allianz ist, ich sag mal, nur in Anführungsstrichen die Plattform, die überhaupt dieses Thema bekannt machen möchte, die transparent machen möchte, wer sind denn die Akteure, die dafür sorgen, dass es derartige Projekte gibt. Und da gibt es eine ganze Reihe an gewinnorientierten und auch nicht gewinnorientierten, also gemeinnützigen Unternehmen, Organisationen, die als Projektentwickler tätig sind. So alle diese sind nun auf der Allianz-Plattform, da gibt es auch eine entsprechende Internetseite gelistet. Und alle diese genügen Standards, die Allianz letztlich definiert hat. So, das heißt, das ist ihre Evidenzzentrale, wenn Sie so möchten.
Aber das heißt, wenn ich jetzt das Gefühl habe, hey, ich als Unternehmen oder auch als Privatperson, Fragezeichen, möchte irgendwie einen größeren Beitrag für den Klimaschutz in sinnvollen Projekten leisten, dann kann ich auf diese Plattform gehen und kann mir da quasi Projekte aussuchen, die ich unterstützen möchte.
Ich kann mich mal informieren, ja. Sie werden nicht auf dieser Plattform jedes Projekt finden, aber Sie werden jeden Anbieter finden, der solche Projekte entwickelt. Und das heißt, das ist der Weg zur vollständigen Übersicht über die Projekte. Und die Allianz möchte am Ende dazu beitragen, dass ein großes Crowdfunding für diese gerade genannten Themen entsteht. Das also viele sagen, ja, jeder, der kann da seinen Beitrag leisten. Und die fehlenden Geldflüsse aus der Politik, wir sprachen vorhin über den Pariser Klimavertrag und die Lücken. Da springen wir als private Akteure hinein und bewegen dieses Geld, was dringend bewegt werden muss, letztlich aus den Industriestaaten in die Entwicklungs- und Schwellenländer, denn auch dort muss das Thema Klimaschutz gelingen. Dort ist das Bevölkerungswachstum, dort drohen die CO2-Zuwächse. Und wenn das nicht verhindert wird, dann können wir uns in Deutschland noch so bemühen und eine CO2-Bilanz auf Null bringen. Es wäre unterm Strich das Klimaproblem nicht gelöst, wenn wir nicht gleichzeitig, sag mal, an diesem internationalen Strang arbeiten, wo die großen Hebel liegen.
Also ist das quasi wie ein großer Marktplatz für Projekte, die den Klimawandel eindämmen können und kann letztendlich für jeden Einzelnen auch so ein Tor sein in diese neue Welt, um da auch einfach mehr Verständnis zu kriegen und sich da auf den Weg zu machen.
Ne? Richtig, also meines Erachtens ja. Und wenn während ich all das sage, argumentiere ich nicht gegen lokale Maßnahmen, dass das ganz klar ist. Also es geht mir aber darum, dass daneben etwas anderes gestellt werden muss, sonst haben wir keine Chance. Und überhaupt dieses Thema anschaulich zu vermitteln, das ist auch ein Anliegen der Allianz. Und behaupt mal die Agenda 2030, die 17 Nachhaltigkeitsziele, die voller Widersprüchlichkeiten sind und Widersprüche, die überhaupt bekannt zu machen und zu zeigen, es gibt Projekte, da kann man mehrere dieser Ziele gleichzeitig positiv befördern. Und es geht, und das ist ja, was für uns als Staat, was sich die Politik, was sich die Staaten der Welt auf die Fahne geschrieben haben, dass das ist, was wir alle wollen, wissend, dass das ohne Zutun von nicht politischen Akteuren keine Chance hat.
Ja, ich glaube, was Sie gesagt haben, ist total wichtig, dass man wirklich die Nachhaltigkeit nutzt, als um eine positive Vision zu transportieren, um Möglichkeiten aufzuzeigen, um überhaupt das Bewusstsein zu zeigen, dass es nicht nur mit Verboten geht, sondern dass in der Freiwilligkeit, im Engagement auch ganz viele Chancen liegen, auch was letztendlich auch Lebensqualität angeht. Und da eine richtige Balance zu finden aus Anreizen und aus Freiwilligkeit. Ne? Das so habe ich Sie jetzt verstanden.
Ja, genau.
Ja, jetzt zum Schluss unseres Gespräches. Was ist denn so, wenn Sie Ihren Studenten so eine zentrale Lehre aus Corona mitgeben sollten, ein Motto sagen, das ist das, was ihr aus dieser Zeit jetzt hier in die Zukunft transportieren solltet. Was wäre denn da so der eine Satz?
Das hätte auf jeden Fall die Aussage, es ist nicht selbstverständlich. Mhm. Es ist sehr klar, dass die Welt sich verändern wird. Mhm. Die Veränderung ist durch Corona nochmal beschleunigt worden. Und es liegt jetzt an uns, diese Veränderung zu gestalten. Wenn wir nichts machen, ist nicht zu erwarten, dass sich von alleine eine positive Zukunft ergibt. Und ich habe ja unter Studenten, die alle in oder sehr, sehr weitgehend in Unternehmen arbeiten, und ich sage ihnen, ich würde mich extrem freuen, wenn sie mitgenommen haben für ihre Arbeitgeber, dass die Unternehmen ein Zünglein an der Waage sein können.
Also abwarten ist keine Option mehr, ne? Das ist jetzt wirklich Handeln gefordert. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Professor Herrlin. Das war sehr, sehr erkenntnisreich, vor allen Dingen, dass Sie nochmal die Zusammenhänge uns einfach geschildert haben. Es ist eben ein komplexes Thema, ein komplexes Problem. Und man hat aber mitgenommen, es gibt diese Ansatzpunkte. Und wir müssen halt als Menschen lernen, mit ambivalenten Zielen und Themen irgendwie besser klarzukommen. Und das kann eben funktionieren, wenn man überhaupt erstmal die Möglichkeiten versteht, die man hat, und auch versteht, welchen konkreten Beitrag man letztendlich leisten kann. Vielen herzlichen Dank.
Gern geschehen, hat mich gefreut.